Hallo und herzlich willkommen zu Wo wir klauen, einem Podcast für den Ideenklau. Heute klauen wir für Warlocks. Und deswegen sind wir Warlocked and Loaded mit unter anderem folgenden Quellen. Ich bin Nachi und ich klaue heute bei Genshin Impact und Sunless Skies.
Und mein Name ist Pete und ich klaue heute bei Pokémon und dem Comic Die. Was hast du denn für frische Beute mitgebracht?
Ich glaube, ich habe mir überlegt, dass wir doch unsere lieben Freunde von Dice Course nochmal an den Menschen und an unsere Zuhörenden bringen, und ein Buch, aber erstmal das sehr relevante Rollenspiel-Content, würde ich sagen. Dice Course sind Gabe und Tahina, die sich mit Themen rund ums Rollenspiel beschäftigen. Oh, das klingt jetzt ganz schlimm nach Selbstbeiräucherung, weil ich beim nächsten Mal ja dabei bin, aber
nein.
Die haben mich eingeladen und ich bin sehr, sehr happy, dass sie mich eingeladen haben und ich freue mich sehr und das ist sehr lieb. Und ich freue mich auch schon darüber, über unser Thema zu sprechen, auch wenn ich ein bisschen Angst habe, weil aufgeregt halt, ne?
Ja.
Aber ja, generell hört euch die Talks an zu ganz vielen verschiedenen Themen. Also gerne progressiv und inklusiv immer versuchen, über den Tellerrand hinaus zu schauen und für mehr Inklusivität im Hobby mit super niedlichem Logo und ganz spannenden Ideen und ganz liebe Menschen,
ja.
Wo es sich lohnt zuzuhören, auf jeden Fall.
Total. Ich habe den Talk zu Duet Game, also wie man quasi mit einer Person, die spielt und einer Person, die leitet, spielen kann. Das war, weil die beide das
zu einer Kunst erhoben haben.
Ja, genau. Und da so echt die Kompetenzen darstellen irgendwie in der Community. Unbedingt reinhören. Super cool. Halt auch super sympathisch natürlich. Tahina war ja letztens auch bei uns zu Gast. Letztens, vor einem halben Jahr. aber genau. Ja, und Gabe kriegen wir bestimmt auch nochmal als Gast rekrutiert.
Also, ja, sicher.
Und du hattest gesagt, du hast aber noch ein Buch dabei.
Genau, und ansonsten hat mir gerade sehr viel Spaß gemacht. Kann ich die Autorin Aliette de Baudin empfehlen, eine Französin, die auf Englisch schreibt. Ich glaube, Sachen sind bestimmt auch übersetzt. Was mich gerade sehr begeistert hat, war ihre Trilogie. Gott, ich weiß gar nicht, wie die Trilogie... Oh, mit der Trilogie hast du vorbereitet, weiß ich nicht. Was mich gerade sehr begeistert hat, waren zumindest House of Binding Thorns, das zweite, und das dritte, was ich direkt danach inhaliert habe. House of Sundering Flames, das Setting ist so postapokalyptisches Paris, aber nicht Apokalypse, wie wir sie uns jetzt heute vielleicht vorstellen, sondern magischer Krieg, also schon sehr, sehr Fantasy-lastig, gefallene Engel, vietnamesische Drachen, also ich habe es so beschrieben, Gothic, Historical, Urban Fantasy, urban durch die Stadt halt, ne? Mit Themen wie halt die vietnamesische Diaspora, ne? Also sehr viel über Kolonialismus halt auch drin, Frankreich halt mit Vietnam da, Engels, Magic, Politics, ganz viel Intrige und Body Horror und LGBTQIA+-Themes dotted around, also wie selbstverständlich, wie im echten Leben, also ja. Wunderschön. Also cool. Und ja, 5 von 5 Broken Wings für den guten Body Horror. Sehr delicious.
Ah, cool. Ja.
Sehr viel Spaß gemacht.
Spannend. Ja.
Und deine frische Beute so?
Meine frische Beute ist so zweigeteilt. Das eine ist etwas, was ich selber super interessant finde und leider nicht konsumieren kann weiter, weil ich mir sonst in die Hose mache vor Angst. Und zwar ist das die Netflix-Serie Brand New Cherry Flavor, die auch so ein bisschen urbane Fantasy ist im Endeffekt. Also es geht um eine junge Filmemacherin, die nach L.A. kommt und versucht, aus Brasilien nach L.A. kommt, versucht ihren Film irgendwie produzieren zu können, hat halt einen wohl super faszinierenden selbstgemachten Film halt dabei, den sie dann Leuten zeigt und alle sind so voll begeistert davon und fragen sich, wie sie das gemacht hat, diese Effekte dahinter. aber man sieht diesen Film natürlich erstmal nicht. Mhm. Und dann passieren halt Dinge, die halt in L.A. passieren. So, ihr Film wird ihr quasi weggenommen. Ein mhm. Agent nutzt sie halt aus. Und es gibt halt auch so ja, übergriffiges Verhalten von ihm natürlich aus. Und sie setzt sich aber zur Wehr und dafür nimmt er ihr sozusagen die Regierolle in dem Film weg, was der eine mhm. große ja, Bestandteil des Vertrages eigentlich war. Naja, die Story ist halt dann die, dass sie zu einer Hexe geht und versucht, diesen Typen zu mhm. verfluchen. Und es ist, also wenn man Horror mag, ist es, glaube ich, es ist so interessant gemacht einfach und so, mhm. was das Sounddesign und sowas angeht und also mhm. sehr trippy und halt trotzdem halt, es ist halt modernes Los Angeles, ne? Also die läuft dann halt, die kommt mhm. dann ins Gefängnis zwischendurch oder in eine Zelle zumindest und wirkt dann so eine Katze hoch und sowas. Also solche Sachen passieren dann halt. Mhm. Und diese Katzen, die sie dann hochwirkt, sind halt Bezahlung für die Hexe, die diesen Fluch für sie gemacht hat. Und es ist halt so mhm. weird. Und wie gesagt, also ich habe nur die ersten paar Folgen geguckt und ich glaube nicht, dass ich das weiter gucken kann. Aber für alle Leute, die halt Horror mögen, super große Empfehlung. Das andere Ding, was ich
I'm in.
Ja, also ja, richtig
gut. Hoffe ich.
Und das andere Ding, was ich halt empfehlen würde, ist ein Videospiel. Und zwar nennt sich das, ist ein Videospiel aus Deutschland. Es nennt sich Dorfromantik. Und Dorfromantik ist ein ja. sehr entspanntes, kleines Spielchen, wo man so ein bisschen Carcassonne-mäßig einfach nur so Plättchen aneinander reiht. Und die haben jetzt einen Kreativmodus hinzugefügt, sodass man halt einfach bauen und zusammengestalten kann, was man eigentlich möchte. Und das eignet sich erstaunlich gut für halt eben Vorlagen für ja, Pen-and-Paper-Karten. Also wenn ihr irgendwie so eine ganz grobe, kleine Karte haben wollt für halt eben euer nächstes örtliches, weiß ich nicht, also man kann damit nicht nur Dörfer, sondern halt auch kleinere Städte halt super gut gestalten. Es gibt auch die Möglichkeit, irgendwie so Bahnstrecken einzubauen, Flüsse und so, Gewässer und alles mögliche, Wälder. Und ich habe halt schon ein bisschen damit rumgespielt. Wenn man das dann noch in Photoshop reinlegt, da kann man richtig coole Sachen mitbasteln. Also ganz davon abgesehen, ist es aber auch ein schönes und ein sehr entspanntes ja. Spiel. Und die Leute, die das gemacht haben, sind toll. Und ja, das hat auch zu Recht viele Preise gewonnen. Ja, schaut es an. Dorfromantik ist auch ein toller Name, finde ich.
Ja, für total.
So, für so ein Videospiel, weil ich sehe halt immer nur Leute, die das englischen auf Englisch... Stream, genau, ne? Genau, ja, wenn Leute das auf Englisch aussprechen.
Dorfromantik.
Dorfromantik, ja. Das ist toll. Ja. Unser Thema ist ja der Warlock.
Oh, ich wollte nochmal googeln, was das heißt. Ich glaube, es war Oathbreaker oder so, ne? Das ist im alten Englisch.
Ja,
wir
ja.
haben uns auch entschieden, nicht jetzt, wir hangeln uns ja an D&D dran.
Richtig.
Auch wenn wir natürlich nicht uns darauf beschränken wollen. Hm. Aber im Deutschen finde ich den Hexenmeister in
genau. Ja.
Ich sehe ein, dass es eine verdammt schwere Übersetzung ist.
Ja.
Aber eher Paktschließer, Paktperson, I don't know. Ja. Aber halt, ja, Hexen... Meisterin ja. ist zu Nische, nicht breit genug, funktioniert nicht.
Ja.
Und ja, Warlock ist es halt, ne? A man. Hm? Zumindest ja. sagt das das Oxford Dictionary. Who practices witchcraft? A wizard or a sorcerer. Aber das Old English Wort ist halt Verräter, Scoundrel, Monster,
ja.
also the devil. Und das Wort Pakt ist halt drin, also Covenant zumindest. Also eine
genau.
Kommune mit was und so.
Ja.
Und darauf wollen wir uns ja eher tatsächlich. Wir gehen zum Old English zurück,
ja.
schmeißen den Hexenmeister, die Hexenmeisterin über Bord.
Ja.
Und sind Old School. Zumindest in der Definition vielleicht.
Genau, weil wir ja auch festgestellt haben, ja, wir hangeln uns an diesen klassischen D&D-Archetypen entlang, also an den Charakterklassen aus D&D, aber weil D&D ja das erste Pen-and-Paper-Rollenspiel war, haben wir da ja Überschneidungen in alle Systeme. Und es geht ja vor allem um Archetypen für Charaktere grundsätzlich, egal in welchem Rollenspiel das ist. Und wir werden ja gleich auch darüber sprechen, dass also alles kann ein Warlock sein. Man muss dafür nicht die Charakterklasse wählen. was ich aber so interessant finde, ist also gerade an diesem, der Verräter, der, ne, also wie auch immer das, die Genese dieses Begriffs ist, eine Person, die halt eben Zauberei betreibt, aber in welcher Form auch immer irgendwie einen Verrat begeht oder zumindest irgendwie, ja, paktiert, in welcher Form auch immer. Weil um jemanden zu verraten, muss man ja vorher auch irgendwie eine gewisse Loyalität irgendetwas oder irgendjemandem entgegenbringen. Und vielleicht ist es dann auch einfach so in dem Old English dann halt einfach nur so das Gute, was man dann verrät, ne? Indem man sich halt eben mit irgendwelchen finsteren Mächten einlässt. Aber was ist denn für dich sozusagen der springende Punkt eines Warlocks?
Der springende Punkt eines Warlocks ist, glaube ich, für mich die Beziehung halt einfach. Das kommt built-in mit einer sehr wichtigen Beziehung. Oder kann.
Ja.
Falls keine Lust darauf ist, sowas zu intensivieren, finde ich, gibt es sicherlich, und also gibt auch Mittel und Wege, das quasi super seicht zu gestalten. Da kommt auch ein bisschen Verantwortung mit bei rum, weil es mit Spielleitung und spielender Person dann auch sehr viel mehr Kommunikation, also was heißt sehr viel mehr Kommunikation, sollte ja immer gegeben sein. Und, so, aber halt vielleicht am Anfang noch mal mehr oder sowas in der Art, bei der Kreation noch mal mehr, wenn man sich nicht einfach irgendwas, und selbst wenn du dir einen Paktgebenden aus der Liste aussuchst.
Ja.
Wer ist das? Wer ist das in unserem Setting? Und so weiter und so fort.
Genau, ja, ja.
Und wie hands-off, hands-on ist die Mentalität? Wie involviert ist dieser Nebencharakter in der Geschichte dann? Und ganz, ganz wichtig, es ist eine eingebaute...
Machtgefälle, meinst du?
Machtgefälle, dankeschön. Ja. Und Machtverhältnis, ne? Ja, weil klar. du kannst es zu einem großen Gefälle machen. Mhm. Du kannst es aber auch, eine Hand wäscht die andere vielleicht tatsächlich in ein, ja, das ist vielleicht ein sehr machtvolles Wesen, das einem zum Beispiel die Kraft der Magie geben kann, aber warum sollte es das tun, wenn es nicht auch wirklich was braucht? Und da kannst du das Gefälle eben auch kleiner machen.
Ja.
Oder das auch mit anderen Dingen verbinden, falls eben gerade so ein Machtgefälle-Ding etwas ist, was nicht so schön ist für die Leute am Tisch. Und ich glaube, das finde ich spannend. Die eingebaute Beziehung und die Kommunikation, die das in sich, und das doppelte Basteln für den einen Charakter, die Person, die den Pakt abschließen möchte und die Person, die einen Pakt eingehen möchte und etwas geben möchte, um auch wieder was zu kriegen.
Genau, genau. Ja. Und so. Das ist halt, wie du es halt vorhin auch noch gesagt hast, dieses Geben und Nehmen, ne? Also von dem Pakt müssen im besten Fall halt beide Seiten was haben. Also, ne, also ganz grob gesehen, so der Charakter, den man dann erstellt, hat dann vielleicht magische Kräfte und kann halt irgendwie Zauber wirken, aber das geht ja schon auch darüber hinaus, dass man dann halt sich für bestimmte Dinge verpflichtet und in einer gewissen Art und Weise dann eben handelt. Wir hatten jetzt auch viele Fan-Einsendungen dazu und mehrere haben darauf hingewiesen, dass es eigentlich schade ist, dass das immer, was ja auch das Wort HexenmeisterInnen irgendwie so ein bisschen mit sich bringt, dass das schnell in eine böse Richtung sozusagen interpretiert wird. Mhm. Das kann natürlich auch der Fall sein. Aber muss es ja eben nicht. Also es kann ja auch einfach nur irgendein Wesen sein, das darauf angewiesen ist, mit Leuten zusammenzuarbeiten und dafür halt eben Fähigkeiten springen lässt.
Die Ziele des Wesens müssen nicht böse sein.
Genau, ja. Und dann, also das wäre eh nochmal, das ist ja grundsätzlich eine ganz andere Diskussion. Was heißt dann in dem der
böse. Hinsicht
halt auch böse, ne? Aber für mich ist dann halt auch immer so die Frage, ist es nicht viel interessanter, dann zu sagen, es ist halt eine ganz bewusste Entscheidung zu sagen, ja, wir haben hier einen sehr, sehr guten oder ein sehr, sehr gutes Wesen, das hier die Fähigkeiten bereitstellt und eben nicht etwas, ja, teuflisch-dämonisches, was halt oft dann so irgendwie der leichteste irgendwie Griff in die in die Schublade ist dann. Ne?
Wo wir es ja eben auch von hatten und wo ja auch die Fanpost durchaus drauf gekommen ist, sozusagen. Die OG Warnock ist für mich ja immer noch, gibt bestimmt vorher auch noch welche, ja. Aber ich denke, als deutsche Person, die damit ja, ich mag das nicht ungerne, aber durchaus ja. gequält wurde oder so, ja. oder einfach weil es in der Sprache ja auch so drin ist. Ne?
Na klar.
Die OG Warlock ist durchaus für mich ein bisschen Faust, was ich auch finde, was zumindest in der D&D-Klasse durch dieses, dass Warlocks oft als auch Wissens, was ja auch total positiv sein kann, wissenssuchende Personen dargestellt werden. Das muss ja eben gar nicht wissen, um die Welt zu zerstören oder um schlimme Dinge zu tun sein, sondern es kann ja auch einfach aus sehr guten Gründen und um Sachen zu verbessern eben da sein.
Ja.
Dementsprechend, aber ja, dann sind wir halt bei Faust sozusagen und bei dem Devil's Bargain, ne?
Richtig, richtig.
Und ja, wo wir dann ja auch irgendwie Sprichworte haben, die viele Leute kennen, auch wenn sie selbst die Geschichte nur ganz grob kennen oder gar nicht. Die Gretchenfrage haben wir wahrscheinlich alle schon mal gehört oder sowas, ne?
Exakt, ja.
Irgendwie. Und das, ja, das ist jetzt ein bisschen semi-gut für die Leute abgelaufen. Aber ja, das muss ja nicht unser Template sein. Aber ich finde, das ist ein guter, sehr klassische Art und Weise, wie ein Pakt ablaufen kann, der bewusst geschlossen wird. Weil ja. da kannst du ja auch noch mal spaßig eben, wie kann sowas vielleicht unbewusst passieren, aus Versehen.
Richtig, richtig, ja.
Und solche Sachen, da gibt es ja durchaus auch verschiedene Arten von Vertragswesen
richtig,
vielleicht.
Richtig, genau. Oder so. Ja. Und vor allen Dingen ist es für mich, also das ist vielleicht auch so das, die Abgrenzung zu anderen ähnlichen Klassen, Archetypen, wie auch immer. Das hatten wir jetzt auch zum Beispiel eingesendet bekommen von Marc. Der hat uns eine ausführliche E-Mail geschickt und Marc hat halt auch geschrieben, dass die KlerikerInnen halt eben auch so klassische Nähe dazu haben, weil sie eben auch so sich zu einer höheren Entität so, ja, verpflichtet fühlen, wobei dort ja auch immer so dieses Ideal vielleicht noch im Vordergrund steht. Mhm. Für mich ist halt Warlock etwas, was halt sehr ad hoc passieren kann. Ne? Also so einen Vertrag kann man mal schnell unterschreiben und es dann lange bereuen. Und das ist etwas, was glaube ich so eine, also ein Cleric ist halt eher so, das ist langjährige Hingabe, die notwendig ist, um überhaupt an einen Punkt zu kommen. Und bei einem Warlock geht es halt ganz schnell, aber vielleicht halt auch eben nicht im Sinne des Unterzeichnenden. Ne?
Erfinders, ja.
Genau, ja. Also je nach Pakt kann es halt eben sein, dass man sich halt eben Sachen mit quasi aufheizt, wo man erstmal nicht mit gerechnet. Und auf der anderen Seite vielleicht auch so sagen muss, ich habe jetzt zwar damit gerechnet, dass ich das, dass ich jetzt zum Beispiel für diese Entität irgendwie in Anführungsstrichen Werbung machen muss, also, ne, so dass die Kunde verbreiten muss, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass wenn ich Leuten davon erzähle oder Leute in mein Paktbuch blicken lasse oder sowas, dass sie dadurch irgendwie unheilbar krank werden oder wie auch immer. Ne? Also das sind ja so Sachen, die man halt alle mitnehmen kann. Jetzt sind wir auch wieder schon bei so einem, das leichteste Beispiel ist immer so das Böse. Aber es kann halt eben auch alles mögliche andere sein. Ne? Also es kann ja auch etwas sein, wo man sich hinterher dann fragt, ach Mist, ne? Also ich habe das Kleingedruckte nicht gelesen. Und das besagt, dass ich...
Gerade das Kleingedruckte.
Genau, genau. Also, ne, wir sind ja, wenn wir wieder bei Faust sind, ne, wenn man das so weiterspinnt und gerade moderne Interpretationen von Faust sind ja da auch sehr gerne sehr deutsch und auch das zu Recht, finde ich. Also das finde ich halt eben so spannend, dass man da halt eben ganz klar halt auch sagen kann, da verrennen sich Leute oder... Was ich immer am interessantesten finde, oder an meinen Spieltischen war das auch immer der Fall, der Charakter wusste nicht, wer da eigentlich ist. So. Weil die Person oder dieses Wesen kann natürlich auch lügen. Das ist ja überhaupt, also warum sollte sie halt das auch nicht tun, im Endeffekt? Also da wären wir wieder bei Machtgefälle. Oder zumindest Sachen auslassen. Ne? Also das ist, gehört ja auch ja. immer, wenn man einen Vertrag schließt, dann weist man ja auf das Kleingedruckte ja auch nicht explizit hin. Sondern das mhm. ist ja ganz bewusst kleingedruckt.
Was ich, glaube ich, auch als Idee gut finde, ist zum Beispiel, dass ein Charakter vielleicht böse sein möchte und vielleicht gar nicht böse Dinge, böse Absichten hat und sich dann, wenn es um den lügenden Patron geht, ja. das dann aber ein sehr guter Patron ist, der sich denkt, haha, pass mal auf hier. Und das ist dann, also das könnte ich mir auch als sehr lustige, subversive Idee vorstellen.
Total, ja, ja.
Und wenn dann klar ist, dass quasi der Charakter-Arc sein soll, dass die Person dann halt einfach von den bösen Ideen abkommt.
Das ist auch so ein schöner Charakter-Trope irgendwie, dass man halt eben so diesen, diese grimmige Person hat, die eigentlich immer so als cool und unnahbar, also so edgy-mäßig irgendwie rüberkommen will, aber in Wahrheit dann immer allen zu Hilfe eilt und aus Versehen das Richtige tut ja. oder halt dann doch aus Überzeugung nach und nach. Das finde ich auch ein sehr angenehmer Charakter in so einer Rollenspielrunde.
Definitiv. Sonst auch, als nochmal um zum Kleriker zurückzukommen, auch die, was ich glaube ich spannend finde, der große Unterschied, der sich für mich so ein bisschen rauskristallisiert hat, ist auch, dass zum Beispiel du dich bei einem Warlock sehr viel konkreter halt einem Ziel widmest, während es bei Gottheiten in irgendeiner Form immer eher so Ideen sind ja. und Ideale.
Richtig.
Und ne, eine Gottheit ist ja nicht hier, okay, ich muss jetzt 500 Bäume pflanzen, sondern eher so die Natur als Ganzes bereichern für alle Zeit und immer oder ja. so.
Das ist abstrakter.
Also das ist irgendwie, genau, sehr viel abstrakter, während Warlock ist so ein bisschen kleiner. Vielleicht auch was wir uns eventuell leichter vorstellen können, so ein ganz konkretes Ziel zu haben,
machbarer
als halt nur
auch.
So grob. Genau, vielleicht, ja. je nachdem, ne? Ja. Oder halt, ich möchte diese Krankheit ausrotten. Hm. Das ist mein Lebensziel und das ist sehr viel konkreter als alle Krankheiten
ja, genau.
und alle immer Medizin oder sowas in der Art. Also nein, Menschen mit Verletzungen sind mir egal, ich konzentriere mich auf Krankheiten.
Ja, genau, ja.
Oder sowas. Ja. Das finde ich, glaube ich, sehr viel spannender.
Ich finde dieses Beispiel...
Also was ist nicht sehr viel spannender, aber halt konkret, das ist abstrakt, finde ja. ich, glaube ich, da sehr spannend.
Ich finde dein Beispiel vom Anfang super cool, dieses, du pflanzt 500 Bäume, aber ja. Das sind die Klauseln, du darfst die nicht nebeneinander pflanzen, es müssen 500 verschiedene sein, die müssen auf allen Kontinenten dieses Planeten also so, das sind dann so dieses, das Kleingedruckte, wo man ja. dann halt irgendwie, wo die Person hinterher denkt, oh, worauf habe ich mich da jetzt eingelassen? Ne? Also so,
ja.
das ist irgendwie das, wo ich auch denke, da kann man sowohl vom Charakter, also von der spielenden Person, als auch von der Spielleitung, kann man so viel auch interessante Dynamik reinbringen. Weil auf der einen Seite, du hast ja es eingangs gesagt, Kommunikation ist super wichtig. Man muss halt sagen, okay, hier lasse ich dir Freiheit, da möchte ich gerne das irgendwie auch wissen, was du vorhast.
Mhm.
Aber gerade so, dass man sagen kann, ja, das Kleingedruckte lassen wir halt bewusst halt eben erstmal schwammig. Und dann können wir im Laufe der Geschichte halt sehen, was für Verpflichtungen eigentlich auch cool sind, was für Verpflichtungen diesen Charakter spannender machen, was auch vielleicht für die Story interessanter ist oder für die Gruppe interessanter ist. Genau. Ja, und da sehe ich halt super viel Potenzial.
Total. Und je nach Universum halt auch, wie hands-on ist die
Richtig.
Patronage hier.
Richtig.
Weil da auch im Vergleich zum Kleriker, wobei da auch je nach Universum und Welt ist es natürlich auch anders, aber wie hands-on sind die Gottheiten
ja.
an der Welt? Ist es mehr so griechisch, wo gefühlt ständig irgendwo eingreifen? Oder ist es halt sehr, sehr, ja, die haben halt Sachen kreiert und ja, irgendwie, aber nobody cares.
Genau.
Aber die sind halt doch da und wenn du gewisse Dinge nicht tust, suddenly somebody cares.
Ja, richtig,
aber ich denke, dass es da vielleicht dann auch eher so eine Art, wenn Sachen nicht funktionieren, für die Charaktere, vielleicht eher für die Spielenden sollte man natürlich sowieso mal drüber reden, dass man auch sagen kann, diese 500 Bäume, can we do something about that?
Yeah.
Ist das so ein bisschen Raum für, kann ich zweimal ausnahmsweise nebeneinander jetzt, weil sie verschieden sind, ne?
Ja, genau,
also, dass
ja.
man so, um bei dem sehr einfachen Beispiel zu bleiben, aber ob man da so ein bisschen, so, oder, können wir 600 Bäume machen, aber ich krieg jetzt, weil ich in diesem Moment gerade ganz dringend was nötig habe,
ja.
Ich weiß, ich kann eigentlich keine Leute wiederbeleben, aber hier mein Freund ist gerade, hat sich vor mich geworfen und können
ja.
600 Bäume maybe?
Ja, genau, ja, ja. Da können wir direkt überleiten, weil ich habe da nämlich eine...
Wie geplant!
Dann gehen wir gleich zum ersten Beutezug, und zwar von mir an dieser Stelle. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt, wahrscheinlich auch nur an der frischen Beute, aber ich dachte, jetzt muss es auch einfach mal herhalten. Und zwar ein wunderbarer Comic, nämlich Die, also D-I-E, von Kieran Gillen und Stephanie Hans. So, ganz wichtig, weil Stephanie Hans einen unglaublichen, wahnsinnig guten Look für dieses Comicbuch kreiert hat. Ein Pen and Paper basierter Comic. Es geht um eine Gruppe, die quasi Jumanji-mäßig in einen Comic, in ein Pen and Paper Welt reingezogen wird. Viel mehr will ich auch gar nicht spoilern. Das Interessanteste ist dahinter, oder für heute ist das Interessante, dass wir halt verschiedene Charaktere haben. Also Die natürlich wie das Wort Sterben, aber auch wie das Wort Würfel. Und in dieser Welt oder in diesem System, was sie spielen, ist es so, dass jeder Charakter, jede Charakterklasse einen Würfel hat. Es gibt also nur ein Set an Würfeln. Und wenn man diese Charakterklasse spielt, dann hat man halt den W4 und keine andere Person hat einen W4. Und es gibt in dieser Welt oder in dem Comic gibt es eine Charakterklasse, die heißt Godbinder. Godbinder ist die Charakterklasse. Und das ist im Grunde...
Bin jetzt schon vernehmt.
Ja, das ist das Coole ist an der... Also die Charakterklassen sind grundsätzlich ganz anders aufgebaut, basieren aber so ein bisschen auf diesen Archetypen, zum Beispiel die Schurkin ist ein Neo, das ist so ein bisschen Cyberpunk-mäßig. Aber heute geht es mir um die Godbinderin, das ist Isabel in der Story. Und das, was diese Klasse von Clerics unterscheidet, in der klassischen, im klassischen Sinne, ist, dass sie sozusagen sich Gefallen einkaufen. Dafür muss sie aber diesen Gottheiten, bei denen sie das einkauft, schuldet sie denen halt eben bestimmte Dinge. Also oft ist es halt, dass sie halt eben so ein ganz seltenes Gold, was sie dort halt eben als Währung benutzen, im Austausch hat. Aber oft ist es dann eben auch etwas, was diese Gottheit spezifisch hat. Also das kann dann etwas sein wie zum Beispiel, dass sie eine sehr, sehr schlechte Nachricht einer Person überbringen muss. Was in einer bestimmten Situation dazu führt, dass sich die Gruppe aufspaltet. Also da gibt es halt eben super skurrile Charaktere, die diese Gottheiten dann sind, die alle so ihren eigenen Schwerpunkt haben oder Schwerpunkte haben und wo das auch nicht wirklich explizit gemacht wird in dem Comic. Die tauchen dann auf einmal auf und sind halt einfach... nehmen so eine ganze Seite ein und sehen fantastisch aus. Ich will da auch jetzt nicht zu viel spoilen, weil sind halt wirklich interessante Ideen für Gottheiten. Und es gibt das Spiel, also das Spielsystem, was die in dem Comic spielen, ist ein echtes Spielsystem. Es befindet sich gerade noch in der Beta, ist aber deswegen frei verfügbar. Deswegen gibt es das jetzt auch in der Beschreibung der Episode als Link. Dann könnt ihr euch das mal anschauen und auch ein bisschen schauen, wie so das Artwork aussieht aus dem Comic. Wie gesagt, die Story ist wundervoll, die Charaktere sind großartig geschrieben, es ist fantastisch illustriert, also wirklich ganz großes Kino. Und es ist einfach nur furchtbar zu googeln, weil es vom Namen her einfach ein bisschen blöd ist. Aber wie gesagt, es ist ein richtig, richtig cooles, also ein cooles Setting, eine coole Welt, die da halt eben aufgebaut wird. Und was ich konkret klaue an der Godbinderin ist, dass ich dieses grobe System, du stehst in meiner Schuld, was du jetzt auch gerade nochmal angesprochen hattest mit den, können wir darüber reden, was hier in unserem Vertrag steht. Das finde ich super interessant. Also, dass man halt eben sagen kann, okay, ich verpflichte mich dazu, doch noch mehr zu leisten. Aber jetzt in diesem Moment, wo ich richtig in der Scheiße sitze, brauche ich einfach Hilfe. Und dann frage ich halt ne, meine Patronage um Unterstützung. Bei der Godbinderin ist es halt nochmal so, dass da so eine ganze Fülle an Charakteren sozusagen da ist. Also die kann sich bei dem ganzen Pantheon bedienen. Sie hat aber auch bei bestimmten von denen auch einfach keine Chance mehr, weil sie die quasi verbrannt hat, und die nicht mehr mit ihr reden. Mhm. Oder auf der anderen Seite weiß sie, dass diese zwei Schulden ihr sowieso noch eingefallen, weil sie dort quasi in Vorauszahlung gegangen ist. Und ähnlich kann man das dann eben auch handhaben. Und da hatten wir halt eben eine Einsendung von Pascal, der gefragt hat, müssen Warlocks grundsätzlich nur einen Pakt haben oder muss diese Patronage bei einer Entität liegen? Bei D&D klassischerweise ja, aber für mich ist halt die Frage, ist es nicht viel interessanter zu sagen, ich verpflichte mich diesem Zirkel an, weiß ich nicht, Erzhexen oder sowas, oder diesem Zirkel oder dieser Gruppierung von Untersee Ungeheuern, in Anführungsstrichen, die aber vielleicht einfach nur deren Job ist es, die die Weltmeere sicher zu halten oder sowas. Und dann kann man das halt eben viel interessanter ausgestalten, weil dann aus dieser Beziehungsdynamik auf einmal so eine auch untereinander vielleicht so ein bisschen unklare Vorgaben einhergehen. Und wenn es vielleicht auch nur drei sind.
Mixed Messaging.
Vielleicht auch noch so Zwischenstufen, wo dann halt irgendwie Leute noch als Botschafter dienen oder sowas. Ja. Und das finde ich halt ganz, ganz cool, wenn man dann diese ohnehin schon interessante Beziehung nochmal erweitert und vielleicht sogar auch eine ganze Gruppe ausweiten könnte. Ja, also das fand ich halt eben ganz cool. Mhm. Das andere ist halt eben, schaut in den Comic rein, wenn ihr einfach Ideen für coole Patrons haben wollt, weil die sind fantastisch. Also da gibt es wirklich auch von wirklich klar guten, in Anführungsstrichen, Gottheiten über unfassbare Arschlöcher. Alles, was man so haben will, aber halt eben auch sehr interessante. Es gibt so zwei Computerwesen quasi, die Wahrscheinlichkeiten berechnen die ganze Zeit. Also es ist so die Schicksalsgottheit. Die dann immer Sachen sagen wie this is not something that happens oder sowas. Also die würfeln dann und dann sagen sie halt, ob das etwas ist, was passiert. Und damit können sie sozusagen die Zukunft vorhersagen. Es ist super sehr cool. Schön. Wirklich richtig cool gemacht.
Hatten wir nicht auch Real-Life-Beispiele, als wir das letzte Mal gesprochen hatten, den Algorithmus als
Total, genau. Ja, genau.
Daran erinnern mich diese sehr, ne? Mich, nicht mechanisch, aber sehr mathematischen Gottheiten auch so ein bisschen, ne? So Wahrscheinlichkeitsrechnung oder so. But make it a patron. Ja,
genau. Das wäre so meine erste Beute.
Ja, das passt doch ganz gut, weil meine erste Beute ist ist quasi auch ein Patron. Beziehungsweise ein Patron-Pantheon, wenn man so möchte, glaube ich. Also ich gehe ganz, ganz krass auf einen Patron quasi ein. Ja. Aber das Spiel Sunless Seas, Sunless Skies sind Schatztruhen voller gruseliger Horror. Ich glaube, viel von dem Horror ist wirklich so, wenn du drüber nachdenkst.
Ja, ist psychologischer Horror.
Es ist ein sehr textbasiertes Spiel. Klar gibt es irgendwie Monster und das heißt auch so eine Mechanik. Ne? Du, entweder fliegst du mit deiner Lokomotive durch die sonnenlosen
Himmel,
Gefilde des Universums, genau. Oder du, bei dem ersten sind es eben Untersee, ja. Doch voll in London, wo du dich in London befindest. Ja. Das ist
aber
was anderes.
Aber nicht das London, wie wir es kennen. Ein von Fledermäusen in eine unterirdische See getauchtes London.
Genau. Und dann in die Skies gebracht in dem anderen Spiel, genau. Irgendwie. Ja. Wie auch immer das passiert ist, Ask the Avid Horizon. Ja. Aber genau, also das ist halt ganz, ganz viel Zeug. Und es ist so sehr, dadurch, dass es aber sehr textbasiert ist, weil alle Interaktionen halt textbasiert sind und auch neben dem Gameplay, dass man eben sich die Map entdeckt und eben auch gegen Sachen dort kämpft, so, aber sehr the meat and bones sind tatsächlich eben die ganzen Texte und die ganzen Leute und Orte, die dann bereist werden können. Ja. Und es liest sich alles gar nicht irgendwie gruselig, bis man über den Sinn der Worte wirklich nachdenkt, die gerade einem zu Ohren gekommen sind und man denkt,
genau, ja.
Und das ist irgendwie sehr, diese Zeit, die es braucht, irgendwie um zu sacken, ja, ist spannend, finde ich.
Das ist auch der Grund, warum ich warum ich die Spiele auch spielen konnte, weil es halt eben keine Jumpscares gibt, es gibt keine wirklich gruseligen oder wenig gruselige Illustrationen, die halt so sind, wo man irgendwie Albträume von kriegen könnte, sondern es ist mehr so, ah, das bedeutet das.
Es sind, ne, dann also so die Gesichter, die am Baum hängen,
ja, genau,
und Früchte sind und die sagen, warum siehst du aus wie Früchte? Das ist total seltsam.
Ja, genau. Ja.
Und wie sie dann mit dir interagieren und was für eine Art Entität das eben ist. Richtig. Und welche, ich, genau, heavy Anführungszeichen, welche Menschlichkeit haben die oder haben die nicht?
Und du hast da eine Idee für eine Patronage mitgebracht.
Genau, es gibt die Kirche, also wo wir dann tatsächlich in Richtung Kult gehen, vielleicht, muss nicht, aber zumindest ist es dort Church. Ich meine, wer würde sich schon freiwillig Kult nennen, aber es ist eine Kirche, also es heißt The Church of They Who Must Grieve. Und es ist ein Ort und sowas und man kann dann eben die kennenlernen und die Kommune betreten. Ist alles sehr komisch und dubios, wie alles in diesen Spielen irgendwie ist. Aber was sehr cool ist, wenn man sich dieser Kirche dann annähert und irgendwie die kennenlernt, kriegt man dann eben so eine Art, also Art Aufträge von den Leuten dort erstmal. Also später kommuniziert man dann irgendwann auch mit der Entität, die dahinter steckt, wenn man das denn möchte. Also als jemand, der jetzt ziemlich gut Englisch spricht, da sind sehr viele tolle Worte drin, die du noch lernen kannst, die du, glaube ich, auch als Native, weil die natürlich auch sehr, sehr obskure Dinge benutzen. Also da gibt es sehr viele, für mich als sprachinteressierten Menschen, sehr viele kleine Schätze an Worten. Ja. Und es ist alles sehr, 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 sehr schön. Und selbst wenn du nicht weißt, was es ist, es fühlt sich nach was an.
Ja,
das ist sehr cool. Aber da gibt es halt dieses, und das wird jetzt leider Englisch, weil, wie gesagt, eine deutsche Version davon gibt es nicht. Es ist halt irgendwie find them. Find the lonely, the broken-hearted, the barely breathing. The ones who think this port could never ever save them. Find them. Tell them about the day who must grieve. About us. About how love can turn in the heart like a key and open the soul to the universe. Speak to them of change. Tell them. Tell them. Und ich mochte diese Idee einfach irgendwie therapeutisch, yeah, in die Welt zu gehen und vielleicht Leuten die Bewältigung irgendwie den Leuten nahe bringen.
Ja.
Weil, also They Who Must Grieve ist diese Entität, aber es könnten halt auch die Leute sein, die ausgewählte Person, die den Pakt gemacht hat, eben jetzt suchen muss, um ihnen zu helfen durch schwere, ja, Zeiten. Also da musste ich dann auch denken an die schlechten Nachrichten überbringen. So ist es dann nicht schlechte Nachrichten überbringen, sondern helfen, schlechte Nachrichten vielleicht zu überwinden.
Ja.
Dass dann die Aufgabe des Warlocks dann ist, sich tatsächlich mal eine Nacht mit jemandem hinzusetzen und ob die Person an sich Community hat oder nicht, sie lässt vielleicht Trauer nicht zu und der Warlock kommt halt extra dafür.
Ja.
Und ist vielleicht so eine Person und auch, vielleicht ist das auch was, was es öfter gibt, also wirklich, dass das so eine Art Job ist. Ich glaube, aber im letzten, als ich das letzte Mal drüber nachgedacht, ich glaube, das war Banshees, glaube ich. Das war, glaube ich, doch
bei
auch
dem,
ein Job.
Das wir mit dem
irgendwie, ne?
In der Gothic Horror Folge hatten wir das, ja. Das waren Frauen, die sozusagen, ne, zum Weinen sozusagen, ja, eingestellt wurden oder dazugeholt wurden.
Statt, genau, für andere Leute, ne? Ja. Und dass der Warlock halt auch quasi nicht für andere weint, aber da ist, mit den Leuten, oder mit den Leuten wütend ist und mit den Leuten dann die ganze Nacht Holz hackt, um,
ja,
die Emotion irgendwie raus oder eine Verarbeitung.
Ja, ja.
Und,
oder einfach weint, ne? Also so, das ist ja auch etwas so mit
genau,
jemandem weinen, ist ja wirklich hilfreich. So, weil man dann feststellt,
ja,
man ist nicht alleine in der Trauer.
Genau, und es ist okay und es ist wichtig, ne? Processing.
Total.
Und so. Also das war nicht, also das ist halt, es ist ein super creepy, die sind creepy überhaupt. Also, ne? Und wenn man dann das Ritual auch macht und am Ende ist es, glaube ich, eine Scorn-Flug. Das ist auch was man öfter als Monster ein bisschen in die quasi in bekämpft oder sowas und so. Und das sind, ich glaube, ich denke immer an an Eldritch Horror Seeigel in Space,
ja,
ne? So ein bisschen, wenn ich mir die angucke.
Kommt hin, ja.
So. Und ich finde die ganz spannend.
Ja.
An sich, aber dass das dann halt eine ist, die irgendwie eine gewisse andere Art an sich hat und eben, oder um die sich einfach aus welchen Gründen auch mal dieser Kult mitgeteilt hat und dass die halt eine Art Bewusstsein haben, was natürlich sehr anders und sehr alien ist, aber die irgendwie halt mit Emotionen zu tun hat und mit aber halt auch irgendwie vielleicht das anders, also dass da auch eine Art von Übersetzung stattfinden muss zwischen, was will diese Entität und was sollst du dann tatsächlich anbringen, weil so wie die Entität vielleicht Trauer bewältigen würde, das funktioniert für Leute nicht und so. Insofern muss man da auch eine Übersetzung anbringen und Kreativität anbringen, wie man jetzt diese sehr creepy, komische Sache, die aber gar nicht gemein ist oder schlecht oder irgendwie bösen Willen hat, sondern vielleicht ernährt sie sich von Trauer und findet das gut und es ist wichtig und so ist es halt quid pro quo, also es für die Trauerbewältigung ernährt diese Entität, aber es ist auch wichtig für Menschen, Trauer zu bewältigen und eben das nicht mit sich rumzuschleppen und vielleicht denkt die Entität, oh, hier, die Leute sind alle so gierig und behalten das für sich und tragen das mit sich rum und geben das nicht her, ja. Und während es eigentlich auch total ungesund ist eben und eigentlich gar nicht gut und sowas alles. Also ich glaube, das ist ein sehr, da kannst du sehr, sehr viel draus machen. Ja. Oder du gehst halt richtig creepy und lehnst dich in die Sachen halt rein, die es noch gibt. Also ich glaube, du kannst es, wenn es denn der Evil Warlock sein will, geht das halt auch sehr gut, weil Sun the Skies is full of, ich will nicht mal mehr sagen Evil Things, aber es ist halt alles halt so anders.
Ja, aber es gibt auf jeden Fall genug.
Entrückt und.
Ja. Also ja. Auch bei Sun the Seas, wenn ich so an die Spinneninsel denke oder sowas, da gibt's so ein paar Sachen, wo man auf jeden Fall richtig fiese Sachen findet.
Und für Verträge geht's gerne über die Teufel lesen, die sind da auch alle sehr, sehr vertraglich.
Genau, da muss man genau wissen, was man unterzeichnet.
Und die Beschaffenheit einer Seele und wie glasklar bist du? Tell me about it.
Aber das Thema mit der Trauer, also so aus eigener Erfahrung kann ich ja auch sagen, dass es halt super wichtig ist, dass man das annimmt und dass man das halt eben auch nicht alleine macht. Und auf der anderen Seite ist es halt eben auch aus unserer, also in unserer Gesellschaft haben wir keine Trauerkultur.
Genau.
Gibt es einfach nicht.
Und das übernehmen wir in unsere Spiele und da gibt es das auch nie.
Das ist immer so, wenn Charaktere in Game sterben, da kann so ein Charakter, der in welcher Form auch immer mit so einer Entität zusammenhängt oder mit so einem Kult zusammenhängt, kann da natürlich super viel helfen oder beitragen. Oder das kann halt für die Gruppe oder die Kampagne auch total coole Situationen und spannende Interaktionen auch mit NPCs halt eben herbeiführen oder herbeirufen.
Und halt eigene Dinge, ne? Man kann selber drüber nachdenken in einem sehr safen Setting.
Ja, genau.
Es geht nicht um einen selber, sondern man macht ja die Warlock-Arbeit.
Richtig, genau, ja. Eben, dafür ist doch Rollenspiel da. Ich habe jetzt noch einen Raubzug, der quasi das Gegenteil ist, also nicht so ernst und nicht so emotional taxierend. Und zwar klaue ich nochmal für Warlocks, bei Pokémon. Und zwar hatte ich einmal die ganz alberne und grobe Idee.
Sehr wild und sehr schön.
Ja, einfach zu sagen, warum nicht einfach den Pokémon-Trainer als Patron zu nehmen. Also man hat irgendwie eine Entität und diese Entität befindet sich in welcher Form auch immer in einem Wettstreit mit anderen ähnlichen Gestalten irgendwo. Und diese Entität ist einfach super supportive und hat aus welchem Grund auch immer total Gefallen an einem gefunden. Aber es gibt diesen Pakt, der dann halt eben besagt, ich bin für dich da und du bekommst diese Fähigkeiten. Aber es kann sein, dass ich ab und zu sage, nein, du musst jetzt diesen Zauber nutzen oder diese Attacke, weil ich das jetzt für richtig halte. Und dann musst du dich vielleicht auch mal dran halten. Und dann wirst du aber trotzdem auch angefeuert und so. Und es kann eben auch sein, dass du ab und zu mal für ein merkwürdiges, außerplanetarisches Turnier herbeigerufen wirst. Gleichzeitig wird aber die ganze Gruppe auch nochmal in Beschlag genommen, weil es gehört einfach dazu oder so. Die grobe Idee ist halt einfach, dass man halt irgendwie eine Entität schafft und die kann wirklich einfach super, ist einfach nur eine super freundliche Stimme sein, die einfach sagt, boah, du machst es so gut und Wahnsinn, dass du dich hier jetzt auch schon weiterentwickelt hast und so. Als Dankeschön kannst du jetzt hier eine von den nächsten vier Zaubern auswählen und so. Also so wirklich so ein bisschen dieses...
Die Mechanik auch, also hier so voll schön.
Genau, und aber halt eben die Beziehung sozusagen, also ich würde da halt wirklich diese Beziehung klauen. Also dass diese ganze Dynamik halt eben zwar ein Pakt ist, aber es ist halt ein sehr wohlwollender Pakt. Klar, man muss dann halt irgendwann mal vielleicht ein ganz merkwürdiges, in einem ganz merkwürdigen Turnier gegen andere Warlocks kämpfen. Wer weiß, woher die kommen, und die können halt aus verschiedensten Welten und Dimensionen kommen. Und
eins davon ist auf jeden Fall einfach ein Pokémon.
Natürlich, also ich habe auf jeden Fall vor Augen, wie du dann da stehst, und dann kämpfst du halt gleichzeitig gegen irgendwie einen
gegen Shiggy,
gleichzeitig aber auch gegen ein anthropomorphes Nilpferd aus einer anderen Welt und gegen irgendeinen Charakter aus einem Cyberpunk-Rollenspiel oder sowas. Und die stehen dann da alle und denken so, oh Gott, habt ihr auch irgendwie so einen merkwürdigen Pakt geschlossen? So, ja, das war ganz wild. Ich bin in so einen komischen, in so eine Kugel gelaufen und dann war ich auf einmal woanders. Ich glaube, das ist halt auf der einen Seite halt sehr, sehr albern und sehr wholesome, aber man kann das wirklich auch gut ins Worldbuilding integrieren, egal was für ein Setting das ist. Und es ist halt auch ja übergreifend, also genreunabhängig auch ganz gut, glaube ich, zu nutzen. Mhm. Also ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, wenn man eher so eine Horrorkampagne hat und dann hat man halt eben eine sehr wohlwollende Stimme, dann klingt das auf einmal sehr gruselig, wenn die Person immer sagt, das ist richtig toll, dass du das gemacht hast. Hier hast du ein Level up.
Ja, und nimm dies. It's dangerous.
Ja, genau. Oh Gott.
Und du denkst so, ich weiß nicht, weil ich soll dich echt alleine, danke. Danke, nein. It's okay. I don't know.
Oh Gott, das ist ja auch eine für das Pactblade in D&D. Yep. Wow, da habe ich nie drüber nachgedacht. Der Old Man Typ in der Höhle sitzt.
Mhm. Auftaucht, ja.
Der stimmt, der taucht ja erst auf, wenn man die Höhle betritt. Noch besser.
Der sitzt da hinterm Stein und so.
Und der hat nichts außer einem Schwert. Dubios. Ja, das ist dann nochmal.
Auf jeden
der
Fall.
Der Gratis-Patron am Rande.
Bonus-Patron, ja.
Oh Mann, ja. Aber das war meine Idee noch bei Pokémon und jetzt haben wir noch bei Zelda auch noch einen mitgenommen. Ja.
Sehr schön, sehr schön. Alle oldschool.
Ja, ja.
Ich bin sehr froh, dass wir und diese Folge funktioniert jetzt nicht ohne Final Fantasy, weil ich es gerade erwähne, aber diese Folge funktioniert ohne Final Fantasy, guck mal. Also ich meine, da könnte man auch nur klauen, dann könnte man von Spiel zu Spiel alles klauen. Ja, aber
aber wir,
ne? Aber dann würden wir auch wieder nur über unser eigenes Lieblingsthema reden und dann.
Und wir,
das mag ja
also,
auch niemand.
Das andere ist ja auch so, die, was ich. Okay, wir.
Let's do it, come on. Final Fantasy 5 Minutes.
Halt so. Also die erste Assoziation, die ich habe, ist halt einfach zu gucken, okay, brauchst halt irgendwelche absurden Entitäten? Ja, hallo. Final Fantasy hat halt unendlich viele. Ja,
alle.
Belege gerade die Summons.
Genau, die Summons halt auf jeden Fall. Esper, Eidolon, je nachdem, welche Übersetzung.
Also die heißen ja in jeder Iteration heißen die ein bisschen anders. Aber da kann man ja jede einzelne nehmen und kann da halt
fünf Geschichten erzählen, mindestens.
Das ist eine super Blaupause für eine Patronage.
Definitiv.
Dann haben wir es doch noch untergebracht. Wenn ihr jetzt zuhört und denkt, wovon reden die da? Wir werden euch ein paar Links in die Episodenbeschreibung stellen, damit ihr euch so ein bisschen inspirieren lassen könnt. Aber so viel zum Thema, wir klauen nur kurz bei Pokémon und dann haben wir bei Zelda und Final Fantasy auch noch gleich mitgeklaut.
Ja, als letztes habe ich heute gedacht, komme ich mal mit dem War-Look für den Warlock. Weil das sind zwei Charaktere aus meinem Lieblingsspiel, I Won't Shut Up About Genshin Impact. Ja. Ich finde, die sind halt, über die Charaktere wissen wir noch nicht so viel. Die kennen wir noch nicht so sehr. Insofern ist es eben nur der Look, aber ich finde, die sehen halt sehr klassisch nach Warlock aus, sozusagen. Also, was ich an Genshin Impact Charakteren gerne mag, ich finde, die sind halt immer sehr durchgestylt in einem gewissen Stil, manche besser, manche schlechter, so ist das immer. Aber ich mag das halt auch gerne für Charaktere, wenn für Spielcharaktere, weil ich das ganz spannend zuzuordnen finde, wenn man da ein bisschen sich an so Videospiel- oder Filmvisualitäten bleibt so, das, ich habe immer so eine Farbe, ne? Leute haben ja auch Würfelsets, die dann dazu passen oder so, und ich habe immer gerne so ein Farbschema auch. Das haben die zum Beispiel sehr, sehr gut, die beiden. Und generell sind alle Charaktere, die man spielt in Genshin Impact Warlocks, weil du hast eine Vision, heißt es auf Englisch. Ich finde es ja schön, im Original sind das die Augen von Gott. Also es ist von den Gottheiten, die halt im Spiel existieren und die auch agieren und die sogar spielbar sind. Aber zumindest als Charaktere, die man nutzen kann und nicht jetzt, man kann deren Entscheidungen nicht steuern, das ist schon Plot, der für dich gemacht wird. Da geht es nämlich auch um diese Visions, also um diese Augen von Gott, die verliehen werden, also die Macht, Elementarmagie zu nutzen oder Elementarfähigkeiten zu nutzen für Dinge. Und allein das macht quasi alle Charaktere, die spielbar sind in diesem Spiel, schon zu einem Warlock, weil jeder Person eben eines Elemente zugeordnet wird und dahingehend eben die Fähigkeiten kommen und zack, sind das alles Warlocks der verschiedenen Gottheiten, die wir kennen oder noch nicht kennen, irgendwo. Es ist alles sehr hands-off und da hast du dann auch schon sehr viele Patrons, die auch designtechnisch, guckst du dir auch an und da erzählt auch jede Klamotte und jedes Style da irgendwie dann seine eigene Geschichte, you're done. Aber mit Fischl und Baijiu ist es halt so, dass die halt auch noch zusätzlich jeweils ein kleines Haustierchen dabei haben, eine Familie sozusagen. Cool. Ist ja auch oft, nicht immer, ein Feature, zumindest bei Dungeons & Dragons. Und was halt nochmal auch sehr viel, selbst wenn es gar nicht so viel spielbar bringt oder wenn es in anderen Systemen diese Mechanik mit dem Familia nicht gibt, ein Haustier haben, vor allem eins, was vielleicht nicht, sterben kann, weil dein Hund möchtest du vielleicht nicht in eine sehr
gefährliche Situation bringen. Ne?
Und ich, ist jetzt persönlich, aber ich würde auch das Familia, nur weil das nicht sterben kann, jetzt auch nicht als Kanonenfutter nutzen. Nee. Das finde ich narrativ auch irgendwie. Ja. Also ich gehe da schon tatsächlich mit dem Haustier-Mindset tatsächlich ran. Aber es ist trotzdem eine gewisse Sicherheit, ne? Dass es halt nicht sterben kann. So richtig.
Ist ja dann bei D&D ist es ja der Pact of Chains dann, ne? Also oder Pact of the Chain, ich weiß gar nicht.
Ich glaube ja, ich glaube Pact of the Chain, weil man ja auch verkettet ist miteinander so ein bisschen. Und das finde ich halt irgendwie sehr cool. Fischl ist eine junge Frau, die halt sehr violett angezogen ist. Also wir verlinken euch da auch nochmal die Visuals natürlich. Und die hat halt den Raben, der sie auch irgendwie, sie ist ein bisschen sehr delusional. Wahrscheinlich, wer weiß, vielleicht stimmt es auch, was sie sagt, wenn sie die Prinzessin von dem und dem Ort ist und tralala. Und der Rabe sie auch sehr mit My Lady und tralala. Und also es ist eine sehr spannende Dynamik, die beiden halt auch haben. Man kann auch immer, wenn es eine Familie gibt, den Familie dann auch natürlich als Conduit nutzen, um den Patronen durchsprechen zu lassen. Das ist ganz praktisch, also ganz spannend, dass das immer zur Hand ist zum Beispiel, deswegen ist das auch keine schlechte Sache. Und wie gesagt, ich finde die Visuals halt ganz, ganz cool, durchgestylt zu sein, aber wie gesagt, auch dieses Tierchen zu haben, um damit noch Dinge zu tun oder auf Sachen hinzuweisen oder sowas. Und das geht, wie gesagt, Oz ist sehr verbal, weil das Spaß macht in dem Spiel, dass die sehr verbal sind, aber die können ja auch einfach sich mehr wie Tiere verhalten und dann eher so symbolisch vielleicht auf Sachen hinweisen. Und bei Baijiu ist es so, Baijiu hat eine sehr sassy Snake, hat sehr beißenden Humor und ist, Baijiu ist sehr nett und zurückhaltend und freundlich. Und die Schlange ist dann halt, also die Idee, dass da so ein Personality-Slash ein bisschen ist oder so, oder vielleicht auch, dass das Familia Sachen sagt, die die Person nicht sagen kann, das finde ich auch ganz spannend. Aber auch Baijiu ist vom Design her sehr, sehr schön durchgestylt. Also ich finde, das hilft immer von den Visuals da, sich dann auch inspirieren zu lassen, was Magie angeht oder was möglich ist, so auch für den eigenen Charakter, wie wenn es denn ein bisschen vom Setting her passt, dass die Leute auch sehr, ne, wenn wir uns nicht irgendwie alle in schwarze, braune Kutten, damit wir in dieser dreckigen Welt irgendwie nicht auffallen oder so, sondern wenn wir gerne auch durchgestylt sein dürfen, dann ist es eben sehr schön. Und wie gesagt, bei Genshin Impact sind sie im Prinzip vielleicht sogar alle Warlocks. Eher Warlock als Kleriker, weil es halt nicht alle Leute, die diese Kraft haben, diese Elementare, fühlen sich auch den Gottheiten dazu gewandt, sondern da ist es zum Beispiel eher, dass in einer Region sich die Leute vielleicht dieser Gottheit der Region zugewandt fühlen egal, ob sie dann auch diese Kraft haben oder so. Also bei Genshin Impact ist es Barbara, die sehr, sehr dem Wind, der Windgottheit zugetan ist, aber sie selber hat eine Wasserkraft. Ja. Und das ist kein, auch das ist in dem Fall zum Beispiel auch gar kein Diskrepanz, da denkt auch keiner drüber nach oder so. Das ist halt einfach so. Das finde ich auch ganz spannend
und cool.
Deswegen lesen die für mich eher Warlock als Kleriker. Zum Beispiel.
Aber das ist ja auch irgendwie ganz cool, dass man da vielleicht nochmal so ein bisschen sich von lösen kann, ne? Mit, wenn man da die Inspiration hernimmt, dass man sagen kann, die Warlocks sind zwar vielleicht einer bestimmten Entität mit einem Pakt verbunden, aber es bedeutet ja nicht, dass keine anderen Bindungen da sein können, in welcher Form auch immer.
Ja.
Was ich zum Beispiel auch super interessant finde, dann so Multiclassing in Anführungsstrichen, also wenn man halt mehrere Klassen zusammenwirft, ob halt eben ein Kleriker, Warlock, aber du hattest gerade eben so diese mit der Schlange halt eben das gehabt, ne? Das ist, was ja auch so ein super cooles Bild ist. Du hast einen super netten Charakter, aber der hat trotzdem halt die Möglichkeit, einfach fies oder zumindest sassy zu sein, weil man dann einfach sagen kann, und die Schlange sagt das, ne? Also so. Auf der anderen Seite könnte man das halt eben auch ganz cool verbinden, wenn man dann sagt, okay, eigentlich bin ich ja Kleriker des liebsten Gottes, den es überhaupt gibt, aber ich habe einen Pakt geschlossen mit dieser Erzdämonin und das zusammen, ne, und einen Hut zu bringen, das ist irgendwie...
Drei Beleidigungen pro Tag.
Genau, es ist ja das irgendwie halt so. Fast schon eine Sitcom, ne? Also so.
auf jeden Fall.
Ja, aber finde ich richtig cool. Und die Character Designs, hast du gesagt, die können wir dann
verlinken. Genau, verlinken wir am besten, weil ich möchte jetzt da, glaube ich, auch nicht total stümperhaft diese Sachen beschreiben. Ja. Das ist nicht so einfach.
Aber ich finde, Warlook ist eine sehr gute, also sehr wichtiger Punkt, weil ich finde, dass die Charakterklasse muss auch irgendwie anders aussehen als hier, die 0815 MagierInnen oder irgendwie, ja, also so, oder eben halt auch wie Kleriker, wie man sich KlerikerInnen vorstellt. So, die sehen halt anders aus. Die haben dann halt ihre Roben an und ihren Stab oder sowas. Und Warlocks können halt aussehen, wie sie wollen. Das ist halt irgendwie so ein bisschen, die sind so ein bisschen mehr Rock'n'Roll, ne? Finde ich so.
Genau, also genau, es kommt dann natürlich an, du kannst natürlich auch mit deinen KlerikerInnen irgendwie aussehen.
Na klar, klar, ja, ja.
Ne, ist ja alles klar, aber so einen gewissen, ne, wir haben Vorstellungen und die finde ich auch gar nicht schlecht. Ne, also.
Dafür haben wir ja Tropes irgendwie, weil wir uns dann halt eben, weil es irgendwie Abkürzungen sind, gedanklich und dann wissen wir, worauf wir uns einstellen müssen und wie wir bestimmte Dinge anspielen.
Und selbst wenn die Spielenden vielleicht aus diesen Tropes rausfallen, können es ja dann trotzdem die NPCs sein, die dann da konform gehen. Ne? Das ist ja auch, wo wir dann quasi NPC-KlerikerInnen oder so treffen, die dann halt dann noch eher der Trope entsprechen oder so.
Und da ist mir nämlich noch eingefallen, wir hatten noch eine Zuschrift von Felix gehabt. Der hat dann noch angemerkt, man könnte nämlich auch, er hat es aus klassischen Sagen übernommen, und zwar eine Hexenmeisterin, die sozusagen unfreiwillig einen Pakt aufgebürgt bekommt durch Geburt. Dieses Konzept des Wechselbalges, also dass halt irgendwie ein Charakter irgendwo aufgewachsen ist und dadurch, dass es aber halt irgendwie von Fae oder wie auch immer Leuten abstammt, hat es einen Pakt quasi vererbt bekommen. Und das finde ich super interessant, weil das dann eben diese ganze das ganze Kleingedruckte muss halt nicht mehr kleingedruckt sein, weil es steht da halt alles, aber man kann da eben halt eben nichts mehr sozusagen dran rütteln, beziehungsweise vielleicht eben doch. Und das ist dann eben die ganze Geschichte drumherum. Und das würde dann aber von dem klassischen Warlock ja ein bisschen abweichen. Also es wäre jetzt nicht mehr der klassische Trope. Würde auf jeden Fall sehr viel mehr Vorarbeit zwischen Spielleitung und spielender Person voraussetzen. Aber kann man bestimmt auch cool umsetzen,
definitiv.
Um das Mechanische mit einer anderen Story halt zu verbinden.
Also der einzige echte Warlock, der auf dem Papier in der Klassenbeschreibung ein Warlock ist, den ich tatsächlich spiele, weiß auch nicht, dass er ein Warlock ist. Also die ist sich nicht bewusst, dass sie da einen Pakt mit jemandem hat. Das ist einfach irgendwie geschehen so und sowas. Also ich finde es spannend, das bewusst zu machen, und ich finde es spannend, das auf unbewusste Art und Weise zu regeln oder halt so vererbt. The Big Bad Family Secret, so actually we're kind of beholden to people.
Ja, genau.
Und das, wie gesagt, ne, wo wir auch über Mäzen oder gönnende Personen gesprochen haben. Ne? Das kann ja auch vielleicht eine Organisation sein oder total. Sowas. Tatsächlich, also so kannst du es ja auch ausspielen, dann in verschiedenen Settings, dass du mit diesen Sachen spielen kannst.
Oder ein Ort.
Ohne dass es jetzt, genau, ein Ort, wo ich doch wieder an den die andere Sache, die ich jetzt noch nicht erwähnt habe, der Well. Mhm. Es gibt einen Well, also ein Brunnen, so heißt das Wort. Ein Brunnen in Thunder Skies. Es gibt mehrere Brunnen, all kinds of stuff in Thunder Skies, aber es gibt einen, der halt Farbe und Träume trinkt und der Brunnen ist immer durstig. Und auch so eine Art von ein Ort ist vielleicht gefährlich und um diesen, damit der Ort dort bleibt und nicht irgendwie überhand nimmt und so, gibt es halt diese Menschen, die sich dem verschreiben, so dass vielleicht hier und da ein Traum auf der Reise mal Leuten klauen, ist vielleicht besser, als dass dieser zu durstige Ort zu groß wird oder sowas.
Das ist aber super cool,
Sowas kann ich mir auch vorstellen, mit ganz vielen verschiedenen Dingen, also ne, der Wald, der weiter wachsen möchte. Und weil hier, da wo du halt bist, um da bei den Bäumen zu bleiben, ist kein Platz. Und diese 500 Bäume, um die der Wald wachsen möchte, die müssen halt irgendwo hin. Also musst du sie halt irgendwo verteilen, das nächste Dorf oder so, oder dein Dorf vielleicht einfach, ne? Oder die Umgebung nicht. Ne? Das Biotop muss so bestehen bleiben. Der Wald ist aber aus Gründen, also ist dein Patron einfach ein Wald, der halt gar nicht, vielleicht auch gar nicht so kommuniziert, wie halt Menschen auch kommunizieren oder so mit Worten und sowas, sondern irgendwie ganz anders. Und da ist, glaube ich, sehr viel spannende Kreativität. Also Orte als Patronage finde ich auch richtig, richtig cool. Da könntest du wahrscheinlich auch über jede Art von Patreon könnten wir wahrscheinlich auch eine eigene Folge machen.
Ich
wollte
gerade das Gleiche sagen, da können wir bestimmt nochmal, ich habe auch schon, ich hatte vor kurzem nochmal Matrix geguckt mit Agi zusammen und da haben wir auch festgestellt oder darüber gesprochen, ob das nicht auch irgendwie, also welche Charakterklasse Neo hätte. Und Warlock war relativ vorn mit dabei.
Ist dann Lawrence Fishburne, ist er dann der Kleriker eher? Morpheus, danke. Ist er dann, weil er mehr dem Ganzen so verschrieben und Spiritualität
und Hingabe und so gegenüberbringt. Ihm wird das quasi so auferlegt, er hat dann halt eben die Pille genommen. Also quasi in dem Moment hatte das halt, und dann war ihm aber nicht bewusst, was dahinter kommt. Also es ist jetzt auch nur, das könnte man dann halt auch mal irgendwie, aber für...
Da könnte man in das Detail gehen, aber im Bonus Matrix, there you go.
Dass man halt eben auch so ein Cyberpunk-Warlock machen kann, gar nicht so abwegig, ne? Und dann bekommt diese Person halt eben ihre Fähigkeiten wo auch immer her und kann auf einmal Kung-Fu.
Und so machst du dann vielleicht auch eine andere Klasse zum Warlock. Ja, ohne dass das mechanisch ein Warlock ist. Wie ja schon gesagt, alle meine Charaktere sind Warlocks und nur eine davon ist auf dem Papier eine. Insofern, ich mag es, diese Build-in Beziehungen, nicht unbedingt Machtgefälle zu haben, aber diese Machtstrukturen irgendwie, dass da etwas ist, wo du weißt oder nicht weißt.
Es hilft einem ja auch ungemein, wenn man diese Verpflichtungen einfach auch hat, ne? Weil das für die, für so...
sich dagegen oder dafür, ne? Du hast...
Aber du hast einen Rahmen, in dem du dich verhalten musst oder kannst. Und es ist halt eben nicht so dieses, oh, was macht mein Charakter eigentlich? Ja, ich habe einen Charakterzieher, ich möchte irgendwie... weiß ich nicht, die größte Diebin aller Zeiten sein. Und dann denke ich mir so, ja, was heißt das überhaupt? Also, ne, wo ist denn das Konkrete daran? Und da hat man halt eben so etwas, oder ist jemand, der checkt halt deinen Fortschritt.
Die größte Diebin aller Zeiten. Und dann hast du so einen super wholesome Cupid-like Patron und so, okay, da musst du jetzt ganz viele Herzen stehlen, ja? Cool. Musst du nett zu allen sein und alle super, dann bist du die größte Demon aller Zeiten.
Oh, das ist ja cool. Dann haben wir jede Menge geklaut.
Auf jeden Fall. So viel Bonus, das ist, wie sich das immer ergibt. Und Final Fantasy noch reingeschuhhornt.
Genau. Also was ist geschuhhornt? Das drängt sich ja immer so auf.
Naja, es passt ja mehr als das,
Mal sehen, ob wir das nächstes Mal hinkriegen.
Bestimmt kriegen, also du redest doch bestimmt über diese Dinge, über die ich glaube, dass du reden wirst.
Nächstes Mal, die Folge dreht sich nämlich um...
Urban Fantasy.
Im Sinne von Fantasy, aber urban. Also Fantasy in der Großstadt, in sehr städtischen Bereichen. Also jetzt nicht unbedingt das Urban Fantasy, was... als Romangenre.
Genau.
Was als Romangenre existiert, aber vielleicht auch ein Stück weit. Und dazu werden wir eine sehr coole Autorin zu Gast haben, nämlich Judith Vogt, die witzigerweise genau zu dem Thema auch noch einen Roman gerade geschrieben hat, veröffentlicht hat. Wie kann das bloß sein?
Als hätten wir es geplant. Ich freue mich schon sehr.
Ja, und wir freuen uns schon riesig drauf. Also wenn ihr Ideen habt, was Fantasy für euch in eine Großstadt, in ein modernes Setting, in ein pseudomodernes Setting, in von mir aus auch Steampunk oder sonst irgendetwas reinbringt und was das Urbane daran eigentlich ist, schickt uns eure Ideen per E-Mail an mitvorteil@gmail.com oder ihr erreicht uns über Twitter, könnt ihr uns direkt anschreiben. Die Twitter-Handles findet ihr in der Episodenbeschreibung. Und ansonsten könnt ihr uns jetzt auf Steady unterstützen, nämlich ganz frisch. Wir haben jetzt eine Steady-Seite unter Mitvorteil. Dort könnt ihr uns unterstützen, monatlich oder jährlich. Und unter anderem diesen Podcast aus den roten Zahlen heben erstmal. Podcast-Hosting ist ein teures Geschäft und wir möchten euch aber die besonders gute Soundqualität nicht vorenthalten und nehmen wir halt eben das in Kauf, dass es auch Geld kostet. Und wenn ihr uns da helfen wollt, könnt ihr uns jetzt halt eben sowohl für unseren YouTube-Content als auch für diesen Podcast eben unterstützen. Und das bedeutet, dass dieser Content nur besser wird.
Auf jeden Fall.
Ja, ansonsten vielen Dank für die Einsendung, vielen Dank für die vielen Zuschriften, die uns erreicht haben in der ja doch sehr beschissenen Zeit. Wir sind jetzt wieder da, wir haben Bock und wir haben auch wieder Spaß, mit euch coole Sachen zu machen und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
Dem kann ich mich nur anschließen und ja, vielen, vielen Dank. Wir freuen uns auf weitere Interaktionen und gemeinsame Raubzüge und Berichte, was ihr klaut, wo ihr klaut, wie ihr klaut.
Total, ja. Ja, wir freuen uns drauf und bis zur nächsten Episode. Macht einen Raubzug nach dem anderen, aber lasst euch nicht erwischen.
Oh mein Gott, den müssen wir jetzt behalten.